Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich. Ich freue mich, dass wir so wieder zusammengekommen sind.
Ich freue mich auch, denn auch der Februar hatte doch relativ viel Osend News für uns im Petto.
Es war tatsächlich, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, das Format umzustellen und eher in so ein Nachrichtenformat überzugehen, so ein bisschen meine Befürchtung. Finden wir denn überhaupt genug Material, um das hier ansprechend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern rüberzubringen? Was haben wir denn jetzt für den Februar?
Ja, tatsächlich war das auch erst meine Angst, aber der Februar hat wieder einmal gezeigt, es funktioniert sehr gut, unser Format. Denn die große Headline, die ich überall gesehen habe, war: der Google Cache ist tot. Und es hatte schon wieder so diesen Anschein, die OSINT-Community wurde um eins ihrer größten Tools beraubt. Hat mich so ein bisschen zurückerinnert an die Facebook Graph Search, als die abgeschaltet wurde. Und der Google Cache, tatsächlich ganz witzige Geschichte. Ich hatte vor kurzem einen OSINT-Kurs und da zeige ich natürlich auch den Google Cache dann. Und ich habe diesen Button nicht gefunden. Mittlerweile hatten die ja so einen Button dann für den Cache. Habe den nicht gefunden. Über den Suchoperator Cache-Doppelpunkt hat es dann noch funktioniert. Aber auch das soll ja in der Zukunft abgeschaltet werden.
Das Schöne ist auch, ich hatte es dir, glaube ich, in unserem Chat-Kanal getextet. Also, glaube ich, 2 Tage später oder so. Dann hast du es von mir mitbekommen, weil es dir quasi in dem Kurs fehlte. Was auch so ein gutes Beispiel ist, um einfach mal aufzuzeigen, es gibt so viel, es passiert so vieles und man muss ganz ehrlich sagen, wir zwei, wir schaffen es nicht wirklich tagtäglich ständig am Ball zu sein. Und dieses kleine Beispiel war für mich auch wieder schön, um mal aufzuzeigen, warum machen wir denn diesen Podcast? Also damit es vielen von euch nicht so geht wie Samuel oder mir, dass einfach irgendwann mal etwas weg ist, etwas hinzukommt und man kriegt es gar nicht mit und dann versuchen wir das mal in komprimierter Form rüberzubringen. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist: Hast du denn diese Suchfunktion so häufig genutzt?
Ja, das war tatsächlich auch einer meiner Gedanken und wir haben uns ja im Vorhinein auch ein bisschen dazu ausgetauscht. Tatsächlich muss ich sagen, die Welle, die jetzt dieser Google Cache verursacht hat, die war meiner Meinung nach ein Ticken zu groß, weil ja, der Google Cache hat seine Anwendungsfälle, aber ich muss sagen, ich habe meine Informationen meistens dann auch noch auf anderen Wegen gefunden. Natürlich hat er so seine, ja, dadurch, dass der sehr kurzlebig ist, hat er natürlich sehr aktuelle Informationen. Das heißt, teilweise kriegt man da halt etwas, was vielleicht sonst nicht vorhanden ist oder wenn aktuell Änderungen passiert sind. Und natürlich, wenn man so im aktuellen Tagesgeschäft Berichterstattung ist und da wirklich nachschauen will, da kann man da schon relativ viel rausziehen. Ich erinnere mich auch noch bei dem Amoklauf in Hamburg, da hat der Google Cache nämlich in der Recherche dann auch eine Rolle gespielt, weil da war ja die Fragestellung, hätten die Beamten von der Waffenbehörde und von der Polizei etwas zu der Person rausfinden können, wenn sie ordentlich gesucht hätten und da... Ich weiß noch, der Spiegel hat getitelt, 2 Anführungszeichen hätten womöglich Menschenleben gerettet. Also da gibt's schon Einzelfälle, würde ich aber sagen, wo das eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie ist so deine Erfahrung?
Ja, also im Endeffekt, in dem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, war der Google Cache immer dann sehr, sehr nützlich, wenn es kleinere Webseiten waren, die nicht so eine große Reputation hatten. Also Webseiten, die vielleicht durch die verschiedenen Archivierungsmaschinen archive.org nicht so regelmäßig archiviert wurden, dann hat das schon was gebracht. Also so die Webseite von dem Fußballverein irgendwo in der Provinz, da konnte schon mal sein, dass ich bis zu 1 Monat, 3 Monate rückwirkend über den Google Cache was Vernünftiges habe rausziehen können, wo dann die Wayback Machine das zu dem Zeitpunkt nur sehr spärlich archiviert hat. Also es ist wie mit jedem Tool, es hat seine Daseinsberechtigung und es kann in manchen Ermittlungsfällen tatsächlich wirklich das Goldstück sein. Aber es ist halt immer so die Summe, die Kombi von diesen vielen verschiedenen Methoden. Also bin ich jetzt enttäuscht, dass es weg ist? Ja, bin ich tatsächlich. Aber das ist wie mit allem, wie du es vorhin gesagt hast, wir als Ursinter werden auch andere Wege finden, um drum herum zu kommen. Wenn ich zum Beispiel die Seiten schon im Vorhinein kenne, die mich interessieren, dann wäre das jetzt vielleicht eine schöne Überleitung zu sagen, dann richte ich mir Webseitenmonitore ein. Gibt es verschiedene Dienste, die das machen und mir dann in fast Echtzeit sagen, da hat sich was geändert. Aber für den anderen Fall, dass ich dann rückblickend auf was drauf schaue, dann fehlt tatsächlich ein Werkzeug im Arsenal. Aber wie gesagt, das kommt und geht immer im Ursint-Bereich und dann muss man halt die anderen Werkzeuge, die da noch vorhanden sind, umso intensiver und besser nutzen.
Genau, es gab ja dann auch direkt Leute, die geteilt haben, naja, bei den anderen Suchmaschinen gibt es ja vergleichbare Sachen. Und was ich tatsächlich auch, oder hier muss ich eine Lanze für die Wayback-Maschinen brechen, ich bin immer wieder erstaunt, was für kleine Webseiten da doch drin sind. Ja, vielleicht ist das ein Scan, der dann schon 1-2 Jahre alt ist, aber es passiert immer seltener, dass ich eine Webseite überhaupt nicht in der Wayback-Maschine finde. Und das finde ich schon sehr faszinierend.
Ich glaube, ich habe es auch schon mal in der vergangenen Folge gesagt. Ich meine, die haben ja auch meine allererste Webseite, die gut und gerne 20 Jahre und mehr auf dem Buckel hat. Also es ist immer noch die Challenge an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, diese zu finden. Aber glücklicherweise haben wir ja keine Volltextsuche bei der Wayback-Maschine.
Ja, hat bis jetzt noch keiner gelöst. Gut, ja, im Kontext Google steht auch unsere nächste Nachricht. Und zwar, was bei LinkedIn als X-Ray-Suche bekannt war, also die Suche mittels Google auf LinkedIn-Profilen, die wird wohl auch in der nahen Zukunft so nicht mehr funktionieren. Also da gibt's auch Veränderungen. Und das ist für mich aber in Linie mit den Entwicklungen, die wir auch letztes Jahr schon gesehen haben, dass sich immer mehr Social-Media-Profile mehr und mehr abschotten gegen äußere Durchsuchungen, Scraping und sonstige Aktivitäten und es somit notwendig machen, dass man innerhalb von den Netzwerken, von den Portalen wirklich die Suche durchführt. Meistens dann auch verbunden mit einem Accountzwang, also man muss sich registrieren. Und auch da werden die Hürden natürlich mehr und mehr steigen. Und ich vermute auch mit diesem Thema Miss- und Disinformation, was ja auch als Risiko erkannt wurde mittlerweile, dass da auch die regularischen Herausforderungen oder Anforderungen deutlich steigen werden.
Ja, wie du sagtest, das ist ja ein Weg, der schon seit einiger Zeit konsequent beschritten wird. Also gerade bei LinkedIn war es ja auch früher möglich, über die mobile-friendly Google-Seite, also wo man sich quasi Webseiten angucken kann, ob die auf einem Mobilgerät vernünftig dargestellt werden, konnte man LinkedIn-Profile sichten und sowas fällt natürlich nach und nach weg. Wobei ich persönlich tatsächlich der Meinung bin, wenn ich Daten von einer Social-Media-Plattform in Gänze erheben möchte oder möchte das gut durchsuchen, dann muss ich unweigerlich komme ich dazu, dann ein Profil anlegen zu müssen. Also ein Fake-Profil, ein Sockpuppet, wie man es auch nennen mag. Und weil das jetzt gerade tatsächlich gut reinpasst, Samuel, obwohl wir es eigentlich erst nachher erwähnen wollten, sowas Ähnliches gab es ja auch für Twitter oder jetzt X, was auch nicht mehr funktioniert.
Genau, ja, das passt an der Stelle tatsächlich deutlich besser. Und zwar hieß das Tool Nitter und war eine Webseite, bei der man sich eben Profile von damals Twitter anschauen konnte, ohne einen Account anzulegen. Wir haben davor auch lange diskutiert. Im Prinzip, keiner von uns sieht hier wirklich den Anwendungsfall für so eine Plattform, gerade bei Twitter, weil die meiste Zeit war Twitter immer ohne Accountzwang, also alles offen. Das war ja das Charmante, man brauchte nicht mal einen Account. Man muss fairerweise auch sagen, war Twitter nie die Plattform, bei der es schwierig war, einen Account anzulegen. Also selbst als dann wirklich diese Abschottung nach außen gestartet hatte, war es immer noch sehr einfach, sich einen Recherche-Account anzulegen. Und das ist auch mein Credo. Man sollte immer auf der Plattform selbst suchen. Und wenn man eben einen Account braucht, dann soll man sich halt einen Account anlegen. Der kann ja komplett passiv betrieben werden. Aber hier so einen Drittanbieter zu nutzen, ich sehe da mehr Gefahren und ja, ich habe es tatsächlich auch mal gesehen, das war ein weiteres Replika von Twitter, da wurden dann in die Profile andere Posts mit eingefügt. Also da hatte man in dem Profil der Person, hatte man ganz normal die Tweets und dann waren da aber auch Tweets dabei, die nicht von der Person stammten. Das war natürlich auch für mich so, da hat wieder sehr deutlich gezeigt, welche Gefahren damit auch bestehen. Also man kann hier dann auch falsche Informationen bekommen. Und wenn wir jetzt mal so in Richtung Strafverfolgungsbehörden vielleicht auch blicken, das ist natürlich was, wo jeder Verteidiger dann sofort angreifen kann. Naja, wie sicher können Sie sich denn überhaupt sein, dass das von meinem Mandanten stammt?
Ja, und gerade bei Nitta, und ich lasse mich da auch gern eines Besseren belehren, aber ich habe das sowieso nie verstanden. Weil wie du sagst, ich war dann nicht auf der Primärquelle, also Twitter unterwegs, sondern habe einen Dienstleister, einen Proxy zwischengeschaltet, wo ich selber nicht genau wusste, was macht der mit den Daten, wie geht der vor. Auch von der Usability war das jetzt nicht immer so wie auf der Originalplattform. Und wenn ich so sensibel recherchiere und mich selbst schützen möchte, dann bin ich ohnehin vielleicht in der virtuellen Maschine unterwegs mit einem Proxy oder VPN vorgeschaltet, nutze natürlich nicht meine eigene E-Mail-Adresse, um mich dort anzumelden, sondern quasi einen Fake-Account. Und von daher hat sich dann das Thema Nitta für mich erledigt. Also ich kann vielleicht verstehen, wenn irgendjemand an einem Corporate-Rechner gesessen hat und wollte mal auf die Schnelle etwas in Erfahrung bringen, dann war das vielleicht ein Tool, was man nutzen kann. Aber wie du es gesagt hast, ich bin dann immer skeptisch, wenn ich nicht auf die Originaldaten direkt zugreife, sondern das von über nach mache. Das bringt uns ja auch so ein bisschen schon in das nächste große Themenfeld, was wir heute besprechen wollten, weil ich es gerade gesagt habe, mit einer VM arbeiten, mit Proxy, mit Fake-Accounts. So das Thema OPSEC, was natürlich in allen Recherchen wichtig ist. Da geht es ja im Endeffekt darum, dass wir unsere Person schützen wollen, unsere ja, persönlichen Daten schützen wollen. Und das ist momentan ein ganz heißes Thema, was immer wieder aufploppt, wenn es um personenbezogene Daten im Netz geht. Was ich da gerne jetzt als Beispiel mit reinbringen möchte, wir haben den Monat einen Artikel gelesen über den Mozilla Monitor. Also Mozilla quasi der Hersteller vom Firefox-Browser. Relativ sicherer Browser grundsätzlich und die bieten zukünftig einen Dienst an, auch einen kostenpflichtigen Dienst, wo man seine eigenen Daten hinterlegen kann, also vom Namen bis hin zum Geburtsdatum, zur Adresse, zu einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Und dieser Dienst sucht dann in Datenlecks nach den Daten und warnt einen. Und das klingt ja jetzt erstmal ganz gut, oder? Dass man diesen Dienst hat. Aber da ist ja für mich schon der Fehler passiert, dass diese Daten irgendwo im Netz gelandet sind, weil sie irgendwo gebreached, gehackt wurden. Und dann habe ich wieder so ein bisschen Bauchschmerzen, dass ich sage, ich muss jetzt jemanden dafür bezahlen, meine Daten entgegenzunehmen und die anders zu suchen. Und wer gibt mir denn die Garantie, dass der nicht auch mal gehackt wird, dass diese Daten nicht auch mal geleakt werden? Also es ist so quasi dieser Teufelskreis, in dem wir uns befinden, wenn es um personenbezogene, persönliche Daten im Netz geht.
Es ist natürlich immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich gut, auch so ein Tool wie Mozilla Monitor zu nutzen, um einfach zu schauen, taucht meine E-Mail-Adresse in irgendwelchen Leaks auf, um ein Bewusstsein dafür zu haben. Wenn man dann aber natürlich mehr und mehr Informationen von sich preisgibt, wird es natürlich gefährlich. Tatsächlich, die Leute, die sich mehr und mehr mit diesem ganzen Thema OPSEC auseinandersetzen, die werden dann wahrscheinlich sowieso E-Mail-Aliase nutzen. Also, dass du zwar ein E-Mail-Postfach hast, was du aber eigentlich gar nicht rausgibst, sondern für jeden Service, für jede Plattform eigene E-Mail-Adressen erstellst, die dann einfach weitergeleitet werden. Das verschleiert dann natürlich auch wieder so ein bisschen und hilft auch zum Beispiel dagegen, dass verschiedene Accounts von dir miteinander korreliert werden können. Dass er eben gesagt werden kann, okay, hier, Matthias hat die E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse taucht in 10 Profilen auf. Also ist das alles Matthias' Account, sondern überall eine wirklich individuelle E-Mail-Adresse zu nutzen.
Ah, sorry, ich wollte auch noch mal ganz kurz einwerfen und ich habe es mir jetzt gerade noch mal in dem Artikel angeguckt. Die gehen ja auch hin und versuchen, die Daten bei diversen Datenbrokern löschen zu lassen. Und nochmal, das ist für mich eigentlich schon der falsche Weg. Also wenn etwas bei einem Datenbroker vorhanden ist und wird dort gelöscht, weiß ich aber, es ist ja an 10 anderen Stellen im Netz auch nochmal vorhanden. Das heißt, wir müssen auch wirklich hier für eine gewisse Awareness sorgen, dass die Leute nicht so freizügig sind beim Verteilen ihrer persönlichen Daten im Netz. Also da müssten wir ansetzen, weil jetzt bekämpfen wir das Problem, aber nicht die Ursache in dem Sinne. Und die Ursache ist ja, dass viele Menschen viel zu viel im Netz von sich teilen. Das wäre etwas, was schön wäre, wenn wir da auch so in Stichwort Medienkompetenz auch Familie, Freunde, Kinder, wie auch immer, von Anfang an mitnehmen und sagen, pass auf, das, was du einmal irgendwo eingibst, ob es jetzt die Adresse ist, eine Telefonnummer oder sonstiges, ist quasi für immer irgendwo im Netz. Und klar kann man im Nachgang hingehen und kann versuchen, das löschen zu lassen. Hier in diesem Fall gerne kostenpflichtig, aber man muss das Übel bei der Wurzel packen.
Ja, da hast du recht. Tatsächlich ist das auch tragisch. Das war, glaube ich, letztes Jahr, als die Telekom diesen wunderbaren Spot gemacht hat zu diesem Deepfake von einem Kind. Das war wirklich sehr anschaulich gemacht und ich weiß, das haben viele auch bei mir im Bekanntenkreis dann geteilt. Ich habe das auch geteilt, aber ich muss sagen, es fühlt sich an, als wäre das so ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Leute nehmen das zur Kenntnis, sind schockiert über die technischen Möglichkeiten. Es gibt dann irgendwie kurzes Entsetzen und da muss man ja was machen. Aber dann geht man halt wieder dazu über, dass die Kinderfotos geteilt werden, Sachen online gestellt werden. Dieses Bewusstsein hält einfach nicht an oder wird teilweise auch ja abgelehnt. So, ich bin uninteressant. Was soll da schon passieren? Und teilweise kann man da auch ein bisschen die Hoffnung aufgeben, dass wir als Gesellschaft insgesamt ein höheres Sicherheitsniveau bekommen.
Ja, und gerade wo du es mit Fotos angesprochen hast und mit diesem Spot, das fand ich so toll, weil vieles davon war ja, Eltern haben Bilder von ihrem Kind geteilt, also keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer oder dergleichen. Und das ist dann im Nachgang schlecht ausgegangen. Und wenn wir jetzt auch wieder bei dem Thema Fotos sind, also es bringt ja jetzt nichts, wenn ich jemandem sage, gib deine Telefonnummer nicht überall raus oder Adresse oder Kreditkartendaten, aber dann gibt's halt Social-Media-Profile, Dating-Apps oder sonstiges, wo ganz, ganz viele Fotos drauf sind, weil in dem nächsten, was wir besprechen, stellen wir auch fest, dass das auch missbräuchlich genutzt werden kann. Kennst du den Dienst Oops Busted aus den USA?
Ja, weil wir natürlich den Artikel gelesen haben. Vorher kannte ich ihn nicht, aber er reiht sich ja im Grunde ein in eine Vielzahl von Dienstleistern, die anhand von ja einer Gesichterrückwärtssuche, einer biometrischen Suche weitere Bilder einer Person finden, ähnlich wie PIM-Eyes.
In diesem Fall wird ja tatsächlich damit geworben, dass man, ich glaube, die Geschäftsidee ist eher, man hat ein Bild von der Person, was man vielleicht über irgendeine Dating-App bekommen hat, gibt das zu Oops Busted und schaut, wo gibt's denn da sonst noch Profile, also um einerseits zu verhindern, dass man irgendwie gecatfished wird, also einem falschen Profil auferliegt, oder was tatsächlich da auch beworben wird, so nach dem Motto, jetzt kannst du auf die Suche gehen nach dem Profil deiner Frau, Freundin, deines Freundes und ob die dich betrügen wollen. Also wirklich zweischneidiges Schwert.
Das ist ja tatsächlich der primäre Geschäftsfokus, liegt ja darin, ich schaue, ist mein Partner, meine Partnerin auf Dating-Apps aktiv, deswegen ja auch dieser Name Oops Busted, ich habe dich erwischt und das Missbrauchspotenzial dafür ist natürlich gigantisch. Ich weiß, diese ganzen Dienstleister wie PIM-Eyes, hier Oops Busted oder Face-ID gibt's ja auch, die haben dann immer irgendwelche Warnungen, so, ja, du darfst das nicht nutzen, um Leute zu erpressen oder zu stalken. Und dann setzt du irgendwie ein Häkchen und damit ist die Welt dann wieder in Ordnung. Die machen sich da, ja, lösen sich von dieser ganzen Haftung. Aber auf der anderen Seite sind da, ja, Schicksale dann mit dran behaftet. Natürlich muss man sagen, die Technologien gibt's und jemand, der ein bisschen technisches Verständnis hat, der kann sich sowas auch zusammenbasteln und lokal betreiben. Aber die machen es natürlich extrem einfach, hier Leute zu stalken, muss man ganz einfach so sagen. Gerade wenn irgendwie romantische Gefühle existieren und die nicht erwidert werden, dann sind wir sehr schnell im Bereich des Stalkings. Diesen Leuten dann so ein Tool an die Hand zu geben, mit dem man gezielt Dating-Apps durchsuchen kann, ist natürlich gefährlich. Ja, es wird spannend, wie die Dating-Plattformen darauf reagieren werden, weil denen ist natürlich daran gelegen, dass man auf so einer Plattform in einem geschützten Raum mehr oder weniger agieren kann. Ich meine, mit den Entwicklungen so im Bereich der KI, was es ja auch schon gibt, ist diese Bewerbungsbilder, die man generieren kann. Es könnte natürlich auch sein, dass das Dating-Plattform irgendwann per Default einfach einen Avatar einer Person erstellen, der der Person relativ ähnlich sieht, aber eine biometrische Suche nicht mehr ermöglicht.
Ich glaube, das ist die Million-Dollar-Idee, die wir gesucht haben, wo du jetzt gerade drauf gekommen bist. Leider fehlen uns da, glaube ich, die Programmierkenntnisse, um sowas umzusetzen. Aber jetzt, wo du das sagst, wäre das schon cool. Also, dass dann nicht reale Bilder geteilt werden, die man dann vielleicht nutzen könnte oder so, sondern wirklich dieser digitale Avatar, der das Aussehen einer Person in großen Teilen wiedergibt. Und dann kommt's ja auch das persönliche Gespräch an, ob man die andere Person gut leiden kann. Aber ich glaube, da müssen wir im Nachgang an den Podcast nochmal drüber sprechen, ob wir da nicht was machen können. Aber ich find's insgesamt ganz interessant, weil wir eingestiegen sind in diese Diskussion mit Informationen wie einer E-Mail-Adresse, einer Telefonnummer und sind jetzt bei Bildmaterial und bei Dating-Plattformen oder Social Media und wo man halt immer wieder das eigene Umfeld darauf aufmerksam machen muss, was kann denn passieren, wenn man hier zu viel teilt? Und das ist bei mir zu Hause gerade ganz interessant. Mein Kind sucht gerade nach einem Job und da unterstütze ich sie natürlich ein bisschen und gebe halt Tipps und Tricks für Bewerbungsprozesse und dergleichen. Und zeitgleich schaue ich mir dann ihre TikTok- und Instagram-Profile an, was ich als alter weißer Mann nicht verstehe. Das ist gänzlich an mir vorbeigegangen, was die Kids so dort machen. Und denke mir halt auch, naja, und vielleicht verstehen das andere Leute in diesem Rekrutierungsprozess auch nicht. Und dann habe ich ihr jetzt auch den Rat gegeben, schau mal, dass du deine Profile aufräumst. Also bin wirklich mit ihr da gesessen und ich habe mir die Sachen angeguckt und habe gesagt, Mensch, also das würde ich jetzt vielleicht nicht machen und das würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Da geht es jetzt nicht um Selbstbestimmung und Sonstiges, aber halt die Außenwirkung, wie es von anderen wahrgenommen wird. Und da bin ich vielleicht zu konservativ, aber da sage ich auch, das kann einem vielleicht die Chancen mindern, einen Job zu bekommen. Und da gab es ja ganz interessant auch einen Artikel, den du geteilt hattest, wo genau das angesprochen wurde, Social Media als Bewerbungskiller. Also es muss jetzt nicht immer so drastisch sein wie das Foto, wo man dann im hier Alkoholkoma liegt und hat das auf Instagram gepostet. Aber das können ja kleine, feine Nuancen sein. Und das, was ich dann vorher mit meinem Kind auch besprochen hatte, war, nicht, dass das bei ihr der Fall ist, aber wenn sie zum Beispiel irgendwelche Beiträge liked oder repostet oder sonstiges, die vielleicht zum Beispiel einen politischen Hintergrund haben, wäre durchaus etwas, was einem dann in einem solchen Prozess auf die Füße fallen kann. Und jeder kann und soll seine Meinung haben. Aber ich persönlich glaube, die kann man im Freundeskreis teilen. Die kann man im persönlichen Gespräch, kann man sich dazu austauschen. Aber ich muss das nicht Millionen von Menschen zur Kenntnis geben, weil vielleicht eine Person am anderen Ende sitzt, die sich das anguckt und sagt, nee, da bin ich ja komplett anderer Meinung, du bist schon durch. Dich lade ich gar nicht zum Gespräch ein. Also auch wirklich hier ganz, ganz spannendes, aktuelles Thema, was für mich als Usinter habe ich eine andere Blickrichtung und eine andere Brille auf, wenn ich mir das angucke, wo ich aber meinem Kind auch gesagt habe, jetzt ist deine Telefonnummer in einem Lebenslauf drin. Die Person packt das in ihr Handy rein und hat vielleicht dann TikTok, Instagram, was weiß ich, auf dem Handy und findet dich direkt, wird quasi vorgeschlagen aufgrund der Telefonnummer in der Kontaktliste, auch wenn du keinen Klarnamen nutzt. Also das muss einem auch bewusst sein. Da sollte man halt mal schauen, vielleicht die Profile auf privat zu stellen oder vielleicht das Ganze ein bisschen zu bereinigen.
Ja, dieses ganze Thema Social Media im Kontext Recruiting, Bewerbungsprozess, das hat natürlich zwei Seiten, ne? Auf der einen Seite du jetzt als besorgter Vater und wie schützt man seine eigene Privatsphäre? Wie sorgt man dafür, dass man nicht aufgrund einer Party, die vielleicht etwas zu wild war, dann irgendwann karrieremäßig nicht mehr weiterkommt oder überhaupt den Einstieg gar nicht erst schafft. Auf der anderen Seite natürlich aus Perspektive des Arbeitgebers, wen stelle ich mir denn überhaupt ein? Passt das zu unserer Firma oder ist das jemand, der hat ja eine extreme politische Position oder ist sogar komplett gegen das, was unser Unternehmen macht und wir holen uns dann hier vielleicht eine Bedrohung auch ins Haus?
Ich glaube, so weit würde ich tatsächlich gar nicht gehen. Sorry, wenn ich unterbreche. Weil das, was ja dort zu sehen ist, ist ja nur eine Momentaufnahme. Und das ist alles fein und alles gut. Ich meine, wir zwei haben auch schon mal zusammen eingetrunken und war ich vielleicht am nächsten Tag etwas verkatert. Kann ich jetzt so sagen, ist alles gut, aber es gibt kein Bildmaterial davon. Das definiert ja nicht, wer wir sind. Ganz im Gegenteil. Aber in vielen Fällen ist es halt heute so, dass gewisse Sachen skandalisiert werden und dass das diese Momentaufnahme aufgeblasen wird. Und das ist das, was ich als sehr problematisch sehe. Jetzt, wenn man ein breites Kreuz hat und dazu stehen kann, ist die Welt in Ordnung. Aber ich glaube, wenn du ins Berufsleben einsteigst, noch sehr jung und unerfahren bist, dann kann dir das auf die Füße fallen. Das ist halt darum, worum es geht. Also nicht änder dein Verhalten, sondern änder so, wie du das quasi nach außen auf Social Media darstellst. Und dann ist die Welt in Ordnung.
Genau. Aber du hast ja eben auch angesprochen, dieses ganze Thema, naja, man gibt seine Telefonnummer preis und dann sind daran ja auch schon wieder Social Media Accounts verknüpft. Tatsächlich gibt es da eine schöne Entwicklung bei dem Messenger Signal. Der führt jetzt nämlich die Funktion ein, dass man die eigene Telefonnummer verstecken kann, dass man anhand dieser nicht mehr gefunden werden kann und führt auch Usernames ein. Also, dass man dann jemandem einfach nur den Username geben kann und über diesen Username schreibt. Also so ein bisschen wie auch die Funktionalität bei Telegram beispielsweise, wo man ja eben auch die Telefonnummer verstecken kann und dann darüber nicht mehr gefunden wird. Also wir sehen schon auch, es gibt Entwicklungen, die sind auch positiv zu sehen. Natürlich muss man auch immer sagen, ja, aus OPSEC-Perspektive ist das eine gute Nachricht. Aus Ermittlerperspektive ist das natürlich jetzt wieder blöd, weil der nächste Messenger wieder Funktionen einführt, die Privatsphäre stärken. Und das ist aber auch so ein Slogan, der begleitet mich eigentlich schon immer, seitdem ich mich mit OSINT beschäftige, dass ich sage, hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite freue ich mich jedes Mal ungemein, wenn Datenschutz gestärkt wird, weil ich dann immer wieder ein bisschen mehr Hoffnung kriege, dass wir uns vielleicht doch als Gesellschaft zu mehr digitaler Sicherheit committen. Auf der anderen Seite blutet mir immer das Herz, weil ich natürlich sehe, okay, jetzt geht mir wieder eine Recherchemöglichkeit verloren, die in der Vergangenheit sehr wertvoll war und schnell zu Ergebnissen geführt haben.
Sehe ich genauso. Und das, was ich jetzt als OSINTer wieder schlimm finde, ist es ja meistens so, wenn einer damit anfängt, ziehen alle anderen nach. Mhm. Also sehe ich jetzt mal die Entwicklung so, dass vielleicht dann WhatsApp das Gleiche irgendwann macht. Oder diverse andere Messenger-Dienste und dann fehlen die Möglichkeiten, mit einer Telefonnummer gut recherchieren zu können. Aber das ist ja wie beim Einstieg des heutigen Tages, wo wir dem Google Cache ein bisschen nachgetrauert haben. Dann liegt es ja an uns, vielleicht neue Ansätze, neue Methoden zu finden, um dann wieder zur gleichen Information zu kommen. Also das ist ja das, was es auch so spannend für mich macht. Es passiert ja ständig was und man muss ständig seine eigenen Methoden, seine eigene Arbeitsweise entsprechend anpassen.
Ja, das ist ja auch eine grundlegende Eigenschaft, die man als OSINTer braucht, sich wirklich immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen, Leben in der Lage und mit Veränderungen einfach umgehen können. Bei Discord gibt's ja auch eine Änderung zum Username, die ist tatsächlich ein bisschen positiver, muss ich sagen. Und zwar hatte ja Discord in der Vergangenheit immer den Username, dann so ein Hashtag und dann eine Nummernfolge, also OSINTGeek Hashtag 1234. Dieser Tag, wie man das nennt, fällt weg. Das heißt, in Zukunft würde es einfach nur noch OSINTGeek als Handle sein. Also so vergleichbar auch zu anderen Plattformen. Und im Prinzip das, was du eben gesagt hast. Wenn einer sich irgendwie mit etwas durchsetzt, dann ziehen die anderen meistens nach. Also das ist sowieso was ich gerade so im Bereich Social Media, wo ich Messenger mittlerweile auch so mit dazu zähle, sehe, ist, naja, es gibt Funktionen, die sind etabliert und dann irgendwie alle anderen ziehen nach. Also auch diese Stories. gibt kaum noch Plattformen, bei denen es das nicht gibt. Ich glaube, die einzigen, die das mal eingeführt haben und wieder abgeschafft haben, waren LinkedIn. Aber ansonsten, finde ich, gleichen sich da die ganzen Social-Media-Plattformen mehr und mehr aneinander an.
Nochmal zurück zum Thema OPSEC. Jetzt haben wir so ein bisschen uns drüber unterhalten, dass dann vielleicht die Telefonnummern nicht mehr für Recherchezwecke genutzt werden können, dass wir dann eher mit Handles unterwegs sein können als mit Klarnamen insgesamt. Und jetzt nochmal ein bisschen größer gedacht. Wir hatten ja auch einen interessanten Artikel gelesen den Monat über das Flugzeug von Taylor Swift. Das wird getrackt. Da gibt es auch, glaube ich, einen automatisierten Bot, der dann immer die Infos raushaut, wo ist denn dieser Privatflieger unterwegs. Und da fand ich es ganz interessant, wie die Reaktion ausgefallen ist, weil schlussendlich ist das ja kein neues Phänomen, dass Leute Privatflieger tracken. Also dem Elon Musk ging es so, auch dem reichsten Franzosen, der hier Louis Vuitton und so besitzt, dem ging es auch so, dass das gemacht wurde. Und jetzt hat es halt die Taylor Swift getroffen. Und sie ist dann direkt mit einer Heerschar von Anwälten losgezogen und hat gesagt, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht teilen. Und dann ist der Typ, der das gemacht hat, glaube ich, auch eingeknickt. Aber selbst bei Flugzeugen gibt es die Möglichkeit, zumindest in den USA, diese Bewegungen etwas zu verschleiern. Dass du dann quasi auch so eine temporäre Flugzeugkennung bekommst, ist mit ein bisschen administrativen Aufwand verbunden. Also es ist immer sehr interessant zu sehen, was teilweise im Kleinen funktioniert, funktioniert auch im Großen. Wobei, ich meine, dass wir zwei irgendwann mit einem Privatchat unterwegs sein werden, ist ausgeschlossen. Also brauchen wir uns da keine Gedanken zu machen.
Außer unsere Dating-App funktioniert.
Stimmt, stimmt. Wenn das klappt, dann ist es vielleicht soweit. Aber dann wüssten wir zumindest, entweder wir verzichten drauf, was ja auch besser fürs Klima ist, oder wir müssten das dementsprechend auch so verschleiern, dass da keiner so einen automatischen Ich folge O sind Geek und MWO sind Bot irgendwo auf X, Facebook, Telegram, was weiß ich, entsteht.
Ja, wobei das finde ich ja das Spannende an diesem ganzen Thema, dieser Flugzeugtracker. Das sind ja Informationen, die sind schon da. Also die kann sich jemand jederzeit einfach abrufen und dieser Bot macht ja nichts anderes, als einfach diese Daten irgendwo anders nochmal zu replizieren. Also für mich ist da keine gesteigerte Gefahr dabei. Ja, es gibt diesen Bot, aber ganz ehrlich, wo ist da die zusätzliche Information? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Weil jemand, der wirklich das Interesse hätte, so eine Person oder so einer Person zu schaden, der kommt an diese Informationen auf anderem Wege genauso gut dran und holt sie sich wahrscheinlich auch direkt von der Quelle, statt über irgendeinen Bot.
Ja, finde ich auch. Und ich meine, es gibt ja genug Möglichkeiten, das anders aufzusetzen. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn der Flieger nicht unter meinem Namen läuft und nicht unter meiner Firma, dann habe ich ja schon viel gewonnen. Aber gut, in vielen Fällen geht es ja auch um das Thema Prestige und zeigen, was man hat. Und dann muss man so ein bisschen mit den Konsequenzen leben, wobei das jetzt nicht heißen soll, dass jeder jeden stalken soll. Da waren wir ja vorher auch. Aber es soll einfach nur heißen, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit exponiert bin, dann muss ich mir mehr Gedanken um Sicherheit machen, um OPSEC. Also wie kann ich verhindern, dass Leute mir folgen können in dem Sinne, dass Leute vielleicht herausfinden, wo ich wohne, damit dass Leute mich irgendwie stalken können. Also das ist tatsächlich etwas, je mehr ich bin in der Öffentlichkeit bin, je mehr ich im Netz exponiert bin, desto mehr Gedanken muss ich mir grundsätzlich um das Thema Sicherheit und OPSEC machen. Das ist so für mich ein bisschen die Lehre hier raus.
Ja, absolut. Wo man tatsächlich Taylor Swift jetzt in Schutz nehmen muss, ist dann ein anderer Fall. Und zwar war sie betroffen von einem Deepfake-Porno von ihr, der sehr stark im Netz kursiert ist. Da muss man sagen, sobald man in der Öffentlichkeit steht und ein Foto von einer Person online ist, also das wären selbst wir, das wären selbst Personen, die keinen Podcast betreiben, sondern einfach nur ein Profil irgendwo in einem sozialen Netzwerk haben, das reicht im Grunde schon aus heutzutage, um so ein Deepfake-Porno zu erstellen. Und interessanterweise, wenn man sich mit dem ganzen Thema Deepfakes mal so auseinandersetzt, also künstlich generierten Videos, dann liegt die Historie davon tatsächlich im Bereich Pornografie. Also das war so mit der erste Bereich, in dem tatsächlich Leute Interesse daran hatten, so etwas zu erstellen, also jemanden in einen Porno rein zu manövrieren. Was ja hier eigentlich das Spannende war, war, wie das Ganze sich verbreitet hatte. Hier wurde ja X auch sehr stark genutzt, also früher Twitter. Man hat eigentlich gesehen, die waren ziemlich machtlos.
Ja, ich meine, die Plattform, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, seitdem es nicht mehr Twitter heißt und jetzt X ist, geht wirklich den Bach runter. Die Content Moderation, also die Moderation der Inhalte, hat stark nachgelassen, beziehungsweise ist gar nicht mehr vorhanden. Und das ist mal wieder ein erschreckendes Beispiel, wo man das sieht. Wir hatten in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass zum Beispiel jetzt ein Aufwuchs an sehr rechtsextremen Inhalten dort zu verzeichnen ist. Jetzt in diesem Fall die arme Dame schlussendlich den Nachteil davon hatte, dass unmoderiert diese Inhalte verbreitet wurden. Das Ganze ist quasi schon auf der Plattform viral gegangen, bevor die einzige Lösung von X es war, zu sagen, dann schränken wir halt Suchen nach Taylor Swift ein. Was natürlich schlecht ist, weil dann sind die guten und tollen Inhalte von ihr, nicht, dass ich Swiftie bin, aber die guten Inhalte von ihr waren dann auch nicht mehr zu finden. Und das ist halt, wie gesagt, das Schwierige momentan, dass wir so viele technologische Weiterentwicklungen haben, die es uns wahnsinnig schwer machen, wirklich im vollen Besitz unserer Daten, unserer digitalen Person zu sein. Und umso wichtiger ist dann dementsprechend digitale Hygiene beziehungsweise auf Sicherheit zu achten. Wobei du es ja angesprochen hast, es reicht ein Bild und eine gute KI, ein gutes Tool, um solche Sachen zu erstellen. Aber nicht nur das, sondern auch vielleicht ganz anderes Material, wo es jetzt nicht im Bereich Pornografie ist. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und dann ist es eher die Schwierigkeit, das zu erkennen und zu verifizieren, als das zu verhindern. Weil ich glaube, wir sind an dem Punkt vorbei, dass wir sowas effektiv und gut verhindern können. Also ich weiß, es gibt zwar schon Tools, die Bildmaterial quasi vergiften können, dass diese für KI nicht so gut umgesetzt werden können. Also Nightshade als Beispiel oder Google hat mal sowas eingeführt, wo sie auch so eine Art digitalen Watermark hinzugefügt haben, für uns nicht sichtbar, aber wo eine KI dann mit diesem Bildmaterial nicht arbeiten konnte. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, das kann ja nicht die Lösung sein. Also nur mal auf das Beispiel meines Kindes zurückzukommen. Ich kann ja nicht sagen, jetzt pass auf, jedes Mal, bevor du ein Bild postest, lass das über Programm XY laufen, dass da das Bild an für sich vergiftet wird. Also da reden wir nicht über Prävention per se, sondern im Nachhinein über Detektion und Verifikation, um sowas tatsächlich zu erkennen. Aber wenn wir jetzt über Deepfakes reden, Samuel, wie kann man denn so ein Deepfake erkennen? Worauf müsste man denn da achten?
Ja, tatsächlich ist es mit dem bloßen Auge mittlerweile verdammt schwer geworden. Wir sehen ja jetzt auch so Tools, die auf den Markt kommen. Generated Photos hat jetzt vor kurzem ihren Human Generator vorgestellt, also ein Tool, mit dem man Ganzkörperporträts erstellen kann in verschiedenen Posen. Man kann da auch Fotos hochladen von Gesichtern, die dann automatisch in dieses Bild reingerechnet werden. Und die sehen von der Qualität her echt verdammt gut aus. Und auch diese ganzen Bildgeneratoren haben mittlerweile einen Stand erreicht. Da musst du wirklich die allermeisten einer ja fast schon forensischen Untersuchung unterziehen, um dann herauszufinden, okay, hier gibt's Anzeichen dafür, dass das durch einen Computeralgorithmus erstellt wurde. Und das Problem ist natürlich hier, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Diese Algorithmen werden immer besser, achten auf immer mehr Details. Im Moment ist so ein Punkt, der meistens diese Bilder dann verrät, die Lichter, Schatten, die passen nämlich meistens nicht zu den realen Gegebenheiten und haben hier Inkonsistenzen. Also wirklich genau auf die Schattenwürfe zu achten und Perspektiven kann da helfen. Teilweise bei den einfachen Algorithmen gibt es natürlich so ein paar Indikatoren. This person does not exist, ne? Die Pupillen immer auf einer Linie. Teilweise auch Fragmente im Gesicht, Verwaschungen, dass Haare oder Schmuck ungleich ist. Aber das sind alles Sachen, die werden nach und nach wegfallen. So, dass man hier eigentlich auch ganz andere Wege dann gehen muss. Ich weiß, es gibt ein paar Startups, die beschäftigen sich damit, Bildern bei der Aufnahme schon eine Art Wasserzeichen und eine Signatur hinzuzufügen, so dass man im Nachhinein eben nachweisen kann, okay, dieses Bild wurde dann von dieser Kamera gespeichert. Da gibt's auch so ein paar Open Source Sachen, die dann zum Beispiel noch die WLAN-Netzwerke in der Umgebung scannen und mit einspeichern, dass möglichst viele Informationen vorhanden sind.
Was aber wieder aus Ermittlersicht interessant wäre, ne?
Ja, wahnsinnig interessant. Das ist aber tatsächlich gedacht für Journalisten, um nachher dann möglichst glaubwürdig darzustellen, okay, dieses Foto ist wirklich an diesem Ort erstellt worden, zu diesem Zeitpunkt und ist nicht später manipuliert worden. Ja, aus Ermittlerperspektive total spannend, wenn du diese ganzen Netzwerke dann drumherum hast. Was ich aber eigentlich oder worauf ich hier hinaus möchte, ist einfach diese Aussage, es wird nicht die eine Lösung geben, sondern es wird immer ein Zusammenspiel sein. Und ja, das Thema Verifikation wird immer, immer wichtiger, bedeutet aber auch Sachen in Kontext setzen. Und nur weil ich jetzt ein Bild sehe, wo du irgendwie eine Flasche Rum auskippst, dann heißt das natürlich.
Hast du eine Webcam hier?
Dann heißt das natürlich nicht, dass das tatsächlich echt ist, sondern dann muss ich überlegen, naja, passt das überhaupt zu der Person? Und wenn ich dich jetzt kenne, wüsste ich, eine Flasche Rum, die müsste schon sehr schlecht sein, dass du die wegkippst. Was ich damit aber eigentlich sagen möchte, ist, man muss immer das Gesamte betrachten. Und natürlich kann man auf forensischer Ebene Bilder untersuchen. Man muss aber auch sich anschauen, wer teilt denn diese Nachricht? Was ist die Information? Und wem würde das schaden? Und wer profitiert davon, wenn diese Information dann wirklich von Leuten geteilt wird, geglaubt wird? Aber jetzt sind wir sehr weit irgendwie abgedriftet von dem ganzen Thema oder von unserem heutigen Themen, mit denen wir uns befassen wollten. Was natürlich auch für Schlagzeilen gesorgt hatte, war ja von OpenAI das Tool Sora, mit dem sich dann jetzt auch ja Text zu Video, also man gibt einfach nur eine Eingabe, einen Prompt und bekommt aus dieser Texteingabe dann ein komplettes Video erstellt. Und man muss sagen, die Beispielvideos, die es da gibt, die sind schon verdammt beeindruckend. Also die Qualität ist auf einem echt hohen Niveau. Natürlich gibt's da so ein paar Sachen, wenn man ganz genau hinschaut, dann fällt einem was auf, dass halt so ein paar Kleinigkeiten nicht ganz stimmen. Aber so insgesamt muss ich sagen, jemand, der nicht darauf achtet, der sich nicht mit dem Thema befasst hat, der wird das ohne Probleme als echtes Bildmaterial zur Kenntnis nehmen.
Die gucken wir uns ja ganz anders an als der Otto-Normalverbraucher. Wir haben ja auch diverse Geolocation-Challenges auf Twitter gemacht von QuizTime, sezieren also jedes Bild und schauen uns die Details an, wie uns das in der Recherche helfen kann. Und mit diesem Blickwinkel gewappnet schauen wir uns auch solche Videos an und erkennen relativ schnell, warum die Deepfakes sind. Also ich fand das bei den Sora-Videos auch, ich habe die mir angeguckt auf dem Handy, sah alles toll aus. Und dann habe ich dann das Ganze nochmal laufen lassen. Und dann waren schon wirklich Sachen dabei, wo du sagst, das passt hin und vorn nicht. Also einerseits die Physik funktionierte in vielen Fällen nicht, wie als das Auto dann über diese Passstraße gefahren ist. Und hinten gab Staub, an den Seiten nicht. Oder ganz interessant fand ich das Video mit der Katze, die ihre Besitzerin da im Bett belästigt hat, die auf einmal drei Beine hatte, also wo drei Pfoten irgendwo unterwegs waren. Oder auch die Landschaftsaufnahmen, also ob das jetzt der alte Westen in den USA war oder die Amalfi-Küste, wo dann immer wieder einfach Leute verschwunden sind im Bild. Aber ich stimme dir zu, man muss schon sehr genau hinschauen, sonst fällt das gar nicht auf. Und es gab ja auch in der Vergangenheit Experimente, die ja auch zeigten, wie aufmerksam wir sind und wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Und ich kann mich entsinnen, auch vor 20 Jahren schon irgendwelche Videos, wo Menschen stehen und werfen sich einen Ball zu und dann läuft ein Gorilla durch.
Tanzt durch.
Und keiner hat diesen Gorilla gesehen.
Ich wollte dich gerade fragen, hast du den Gorilla in den Sora-Videos gesehen?
Den habe ich noch nicht gesehen, nein. Aber damals hatte ich ihn dann auch tatsächlich erkannt, weil bei diesem Bälle werfen, aber das bekommt nicht jeder hin, weil nicht jeder diesen Blick dafür hat. Und wie gesagt, da ist es dann umso wichtiger, Leute darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wenn ihr etwas habt, was im ersten Moment vielleicht komisch ist, wo es nicht passt, dann nutzt doch vielleicht OSINT-Skills und googelt mal, wo kommt das her? Was ist das? Was ist die Quelle? Also eigentlich haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, das, was wir machen, wo wir ein bisschen googeln, wo wir ein bisschen in die Recherche einsteigen im Netz, das sollten viel, viel mehr Leute machen und können, um auch solchen Bedrohungen zu entgegnen, dass sie einem Deepfake aufsitzen.
Ja, das große Problem, was ich hier sehe, ist natürlich die Diskrepanz zwischen dem Aufwand, der für die Erstellung von so einem Video dann in Zukunft notwendig ist, und dem Aufwand, den du brauchst, um das Ganze wieder zu debunken, also als Fake zu enttarnen. Und das steht in einem krassen Missverhältnis. Also wenn du einfach nur eine Texteingabe hast und da purzelt hinten ein fertiges Video raus und auf der anderen Seite, du musst googeln, du musst die Bilder angucken, du hast selbst gesagt, du hast das Video oder die Videos mehrfach angeschaut. Da fällt es dann natürlich schwer, okay, haben wir überhaupt diese Ressourcen? Also wahrscheinlich wird es in Zukunft so sein, dass mehr und mehr diese Teams, Faktenchecker-Teams zentralisiert, wie es ja jetzt auch schon bei Nachrichtenhäusern der Fall ist, dann diese Arbeit aufteilen. Und deswegen wäre es ja wichtig, dass wir dieses Vertrauen in diese Institutionen nicht verlieren.
Ich glaube, der erste Schritt ist im Grunde genommen, einfach sich klar darüber zu sein, was geht nicht. Also wirklich am Ball zu bleiben, was die neuen Entwicklungen von KI anbetrifft. Und wir zwei würden uns dann ja im Nachgang hinsetzen und überlegen, wie können wir das erkennen, wie können wir das recherchieren. Aber das ist auch so ein bisschen eine schöne Überleitung, was geht nicht im Bereich KI und OSINT, um auf unser Netzwerktreffen in knapp 3 Wochen darauf hinzuweisen, wo wir ja in München zusammenkommen werden am 16.03., also quasi Teil der GoSintCon 24, wo wir verschiedene Städte bereisen. Und dann haben wir ja einen ganz interessanten Gast, der uns zu dem Thema ja auch etwas erzählen kann.
Genau, da haben wir Dr. Stefan Tein, und er hat den Vortrag, den Impulsvortrag mit dabei, Mythen und Realität, Potenziale von KI in der OSINT-Analyse. Und wir haben uns ja mit ihm auch schon unterhalten. Ich glaube, das wird ein wirklich interessanter, spannender Vortrag, der dann eben zeigt, okay, was ist heutzutage mit KI schon möglich? Welche Anwendungsbereiche gibt es schon, in denen KI Aufgaben innerhalb einer OSINT-Analyse übernehmen können? Zum anderen aber auch, okay, welche Technologien gibt es jetzt schon, die man in Zukunft irgendwann nutzen könnte, beziehungsweise welche Technologien kommen vielleicht irgendwann und was sind vielleicht auch die Grenzen von so einer KI-gestützten OSINT-Analyse? Ich glaube, das wird dann für ganz interessante Diskussionen führen. Also wir haben auch noch Plätze frei, beziehungsweise wir haben eine Warteliste, eine Interessentenliste. Da kann man sich eintragen und dann senden wir in Kürze auch die finalen Informationen raus, dass da möglichst viele Personen auch dran teilnehmen können.
Da freue ich mich schon drauf und ich gucke jetzt gerade auf die Uhr und stelle fest, ich glaube, das ist unser längster Podcast bisher. Und ich habe es ja eingangs gesagt, ich hatte ja echt die Befürchtung, haben wir denn genug Material, um wirklich immer die Standard halbe Stunde zu füllen? Und jetzt haben wir festgestellt, in einem Monat ist so viel Interessantes passiert, wo es um OSINT geht, um OBSEC geht, um KI geht, dass wir sicherlich noch stundenlang uns unterhalten können. Aber ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das Ganze zumindest in dieser Folge zum Ende zu bringen, wobei wir ja unseren OSINT-Spotlight ja nicht vergessen dürfen.
Genau, als heutiges OSINT-Spotlight haben wir nämlich ein Buch mit dabei. Und zwar das Buch Extreme Privacy. Matthias, was hat's damit auf sich?
Das ist von einem der OSINT-Päpste, Michael Bezell, der seit 20 Jahren oder über 20 Jahren im Bereich OSINT unterwegs ist. Und das Buch wollten wir heute mit einwerfen, weil wir im Laufe der Sendung ja ganz viel darüber gesprochen haben, wie man seine digitale Identität schützen sollte. Und das fängt ja auch damit an, dass ich ja manche Sachen von Anfang an überhaupt nicht preisgebe. Und in diesem Buch Extreme Privacy sind die Grundzüge dessen recht gut beschrieben, also wie man gute digitale Hygiene hält. Man muss aber auch dazu sagen, das Buch heißt nicht umsonst Extreme Privacy, weil da auch Maßnahmen drin sind, die gehen weit über die digitale Identität hinaus. Also das ist fast schon eine Anleitung für ein Zeugenschutzprogramm. Also den Teil können wir mal getrost ausklammern, aber als gute fundierte Basis, wie man sich digital schützt, wie man vielleicht das ein oder andere an Informationen nicht im Netz teilt, ist das Buch für mich sehr empfehlenswert.
Genau, also er treibt da die Sachen wirklich auf die Spitze. Das Thema Privatsphäre, Schutz der eigenen Identität. Und zwar zu einem Punkt, wo selbst ich dann sage, das ist zu viel. Und gerade so Themen Krankenversicherung und wo gebe ich welche Informationen an, die können einem dann auch ganz massiv auf die Füße fallen. Wenn man dann nämlich irgendwann mal beim Arzt steht und man hat nicht die Identität, die zu der Krankenversicherung passt, das kann echt böse nach hinten gehen. Deswegen Extreme Privacy. Es ist gut zu wissen, was man theoretisch alles machen müsste oder was ist der Extremfall von Privatsphäre und Schutz der Privatsphäre, um dann zu wissen, wie viel davon möchte ich machen. Das hat für mich so ein bisschen auch mit dem Thema OPSEC per se, also was ist mein Bedrohungslevel, eine Einstufung, wo sehe ich mich und wie viel Schutzbedarf habe ich dann auch tatsächlich.
Sehe ich genauso. Und man muss auch dazu sagen, das Buch ist eigentlich für ein amerikanisches Publikum beschrieben. Da gibt es also ein paar Sachen, die funktionieren in Deutschland, in Europa so nicht. Also wenn man dann die späteren Kapitel liest, dann ist das eher was aus dem Agentenfilm. Also von daher, man lernt was, man liest was Spannendes, was man eh nicht anwenden kann, aber was so eher in das Reich von James Bond hineingeht. Und von daher für mich eine grundsätzliche Empfehlung. Und damit, glaube ich, haben wir eine schöne Folge wieder zusammenbekommen. Und es hat mich echt gefreut, dass wir ganz, ganz viele Themen besprochen haben, die alle irgendwie miteinander zu tun haben und vor allem mit unserem OSINT-Blickwinkel drauf.
Damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Matthias.
Tschüss, Samuel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wilson. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.